HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel des folgenden Gesprächs ausblenden müssen.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit Peter Kunzmann, Gastgeberin ist Katrin Fischer. Peter Kunzmann ist Professor für Philosophie. Er arbeitet am Ethikzentrum der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, ist dort Leiter der Nachwuchsgruppe Würde in der Gentechnologie und er ist auch Vorsitzender des Arbeitskreises Tierschutzethik der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz. Und damit haben wir auch schon wesentliche Arbeitsgebiete genannt. Peter Kunzmann ist praktischer Philosoph, beschäftigt sich also mit Ethik, dort vor allem mit dem Begriff Würde und den wiederum stark bezogen auf das Tier. Peter Kunzmann, Sie haben 2007 das Buch veröffentlicht, Die Würde des Tieres zwischen Lehrformel und Prinzip. Und genau über das, über die Würde des Tieres, über das Verhältnis des Menschen zum Tier und über unseren Umgang mit dem Tier, möchte ich mich jetzt mit Ihnen eine Stunde unterhalten. Ein Thema, das unglaublich viele Menschen aus dem eigenen Leben kennen und das sie interessiert, weil sie entweder selbst Tiere haben, Haustiere oder Nutztiere, oder weil sie im Zweifelsfall Fleisch essen oder auch nicht essen. In jedem Fall hat das aber was mit Tieren zu tun. Und Peter Kunzmann, mein 4-jähriger Sohn hat letztens fürchterlich geweint, als er festgestellt hat, dass sein heißgeliebtes Lammfell tatsächlich das ist, was der Name sagt, nämlich das Fell von einem Lamm und dass dieses Lamm dafür sterben musste. Kinder, wenn sie nicht ganz verroht sind, haben einen sehr einfühlsamen Umgang mit Tieren. Ist das angemessen?
Naja, also auf der einen Seite ist natürlich sehr, sehr sympathisch und was Sie beschreiben, gehört sicher zur Ausstattung dessen, was Menschen auch Tieren gegenüber empfinden können und ist auch ein Teil der Basis, weshalb sich Menschen überhaupt Gedanken darüber machen, wie sie mit Tieren umgehen, wie überhaupt andere Menschen mit Tieren umgehen, nämlich eine gewisse Empathie oder überhaupt die Einsicht, das Mitvollziehen dessen, dass Tiere, soweit wir das überhaupt einschätzen können, fühlende, vielleicht sogar wollende Kreaturen sind. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, das habe ich schon angedeutet, bin ich da immer auch etwas skeptisch, wie weit dieses Miteinfühlen in Tiere überhaupt geht. Man bildet sich das auch gerne ein, dass man sehr leicht verstehen kann, was in einem Tier vorgeht. Wenn man es etwas genauer unter die Lupe nimmt, dann verstehen viele Tierhalter tatsächlich nicht sehr genau, was ihre Tiere ihnen sagen wollen. Und sich einfach nur darauf zu verlassen, zu sagen, ja, wir haben so eine natürliche Intuition, mit der wir Tiere verstehen und wie sie uns etwas angehen, da ist eine gewisse Skepsis, was die Erkenntnisfähigkeit angeht, glaube ich, sehr von Nutzen. Auf der anderen Seite natürlich sehr sympathisch und wie gesagt, ohne dass wir Tiere erleben können, auch als Wesen, die selbst ihrerseits Erlebnisse haben, bräuchten wir uns um Tierethik eigentlich nicht weiter zu kümmern, weil dann können wir uns genauso mit Tieren beschäftigen, wie wir uns vielleicht auch mit Armbanduhren beschäftigen.
Dennoch ist ja unser Verhältnis zum Tier, Sie haben es gerade schon aufgerissen, also es ist eigentlich letztlich ziemlich kompliziert. Jeder, der ein Haustier hat, der hat tatsächlich das Gefühl, er versteht es. Aber das ist, wie Sie sagen, ganz oft eine Illusion. Warum? Weil wir die Tiersprache, die jeweilige, nicht verstehen?
Zum Beispiel. Ich würde schon sehr viel basaler ansetzen und sagen, unser Bewusstsein ist, soweit wir das selber eruieren können, unser Bewusstsein ist sehr stark sprachlich konturiert. Und wie weit Tiere beispielsweise ihre Welt tatsächlich verbegrifflichen und damit auch einen gewissen distanzierten Umgang zu dem haben, was sie im Augenblick erleben. Da gibt es sehr, sehr viel Forschung, sowohl philosophische wie auch natürlich biologische, ethologische Forschung, kognitionswissenschaftlich. Es ist nicht so einfach zu sagen, was wir überhaupt verstehen können am Tier. Und deswegen meine Vorsicht zu sagen, ganz unmittelbar sich hinzugeben, zu sagen, ja, der will wohl jetzt XY, ist durchaus schwierig. Spielt auch eine große Rolle natürlich, wenn es um die Frage geht, wie wir uns Tieren gegenüber moralisch korrekt verhalten.
Moralisch korrekt ist dann schon ein weiterer Schritt, wenn man sagt, es geht darum, zum Beispiel Tiere zu trainieren oder auch Tiere zu dressieren, dann langt ja eigentlich zu wissen, wie man das kriegt, was man will, oder?
Ja gut, auch da kann man natürlich drüber streiten. Man kann natürlich Tiere auch so trainieren, dass sie das gerne tun, was sie tun. Nur da ist wiederum die Frage, ich muss dem Tier ja einen gewissen Anreiz setzen. Und bei vielen Trainingsvorgängen muss man dem Tier etwas vorenthalten, was es dann zur Belohnung kriegt. Wie weit man das zum Beispiel treiben kann, wie weit das geht. Das ist wiederum eine Frage auch von hoher Sachkunde. Mhm. Also ein sehr, sehr brennendes Beispiel ist, wenn es um Experimente mit Affen geht, mit Primaten, ist ein gängiger Mechanismus der, dass man ihnen beispielsweise die Flüssigkeitszufuhr reguliert. Und dann kann man sagen, ja, man fügt dem Tier ja ein gewisses Leid zu. Diejenigen, die auf diese Weise trainieren, sagen, na, warum eigentlich? Ich schaffe einen gewissen Anreiz und ansonsten arbeitet er gerne mit. Und nochmal, wie weit das tatsächlich in unserem Verständnis freiwillig ist, ist eine ganz andere Frage.
Peter Kunzmann, Sie sind Philosoph, Sie haben Philosophie studiert, Sie sind lehren Philosophie. Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie sich auf das Gebiet der Tierethik begeben haben? Das ist ja jetzt eigentlich so, was so den praktischen Umgang mit dem Tier angeht, nicht unbedingt ein typisches Forschungsthema.
Das war bei mir tatsächlich auch umgekehrt. Und da bin ich dazugekommen, wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kinde. Ich habe promoviert über ein ethisches Gebiet, habe dann aber auch lange Zeit auf was anderes gemacht. Und das Angebot, mitzuschreiben an einer Studie über Nutztiere, also was durchaus von der praktischen Seite kam, das war eher zufällig. Dann habe ich angefangen, mich in Fragen der Nutztierhaltung und von da aus in Fragen der Tierethik allgemein und von da aus auch in die Fragen einzulesen und einzuarbeiten, die wir gerade angesprochen haben. Während der sozusagen Standardzugang von Philosophen zu dem Thema natürlich der ist, dass man zu der Frage beispielsweise, wie weit kann ein Wesen die Welt verstehen, wenn es spricht oder wenn es nicht spricht? Wie weit kann ich ein anderes Wesen verstehen, wenn ich mit ihm spreche oder auch nicht mit ihm sprechen kann? Also das, was über die Frage der Kognition geht oder the problem of other minds, wie man das nennt, das Problem des Fremdpsychischen, das ist eher der klassisch-philosophische Zugang zum Bewusstsein von Tieren.
Der, wenn man dann mit Nutztierhaltern zu tun hat, erstmal nicht so im Vordergrund steht.
Das wird aber sehr schnell praktischer. Mhm. Denn gerade eben eine der Fragen, die sich stellen, ist die zu sagen, woher weiß ich denn? Nicht nur vermute ich, sondern welche Kriterien habe ich denn? Um zeigen zu können, mir und anderen zeigen zu können, dass ein Tier sich tatsächlich wohlfühlt. Also im klassischen Missverständnis, eben um die Kinder nochmal aufzugreifen, wenn wir uns gegenseitig streicheln, empfinden wir das als etwas Warmes, was Zuneigung kennzeichnet und verströmt. Wenn Sie ein Meerschweinchen streicheln, kann es sein, dass es die Panik kriegt, weil es fühlt den Zugriff eines Fressfeindes. Und die meisten Menschen glauben, dass man sich auf die Intuition verlassen kann, sondern so sehen glückliche Kühe aus, so sehen glückliche Hühner aus. Ob die tatsächlich sich in der einen Haltungsform wohler fühlen als in der anderen, das ist eine sehr schwierige, wenn man das versucht, eben auch auf wissenschaftliche und kommunizierbare Maßstäbe zu beziehende Frage, die man nicht aus dem Bauch oder, wie ich gerne sage, ex ermelo aus der Intuition beantworten kann.
Naja, aber wenn Sie die Hühner haben, da ist ja natürlich der Klassiker, die Legebatterien. Und da habe ich auch, muss ich sagen, da guckt man einmal hin und denkt, kann sich nicht bewegen, sitzt da. Das ist bestimmt nicht gut fürs Tier, ganz aus der Intuition. Stimmt oder stimmt nicht?
Das stimmt insofern, weil es eben im klassischen Käfig die Ethologie, also die Verhaltensbedürfnisse von Hühnern, massiv beschneidet. Und das war auch der Grund, warum 1999, wie ich meine, in einem sehr klaren Urteil des Bundesverfassungsgerichts gesagt hat, das sind die Einschnitte so gravierend in der Ethologie des Tieres, dass man da auch nicht mit den Vorzügen beispielsweise auf dem Gebiet der Tiergesundheit operieren kann. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das ist offensichtlich ein so massiver Eingriff, auch in eine Welt von Bedürfnissen, die Tiere natürlich haben, nämlich ihr natürliches Verhaltensrepertoire auszufüllen und auszuleben. Da hat das Verfassungsgericht gesagt, da braucht man nicht sehr viel weiterreden, was mögliche Vorteile angeht.
Also es gibt das schon, dass man einen intuitiven Blick hat und meinetwegen sagt ein Tier, das, ich weiß es nicht, ein Papagei, der sich alle Federn ausrupft, der sieht eher nicht gesund aus und dann stimmt das auch. Also es gibt schon einen intuitiven Zugang, der nicht unbedingt verkehrt sein muss, aber dann wird es auch irgendwann wieder kompliziert.
Es gibt, also in der Nutztierforschung beispielsweise, gibt es einen ganzen Katalog von solchen Kriterien. Ja. Also dazu gehört natürlich das Verhalten von Tieren. Wenn ein Tier ein Verhalten zeigt, das biologisch vollkommen sinnlos ist oder eben, wie Sie sagen, ein Papagei, der sich ohne erkennbaren biologischen Hintergrund die Federn ausrupft, dann stimmt da was nicht. Wenn Schweine anfangen, an Stangen zu kauen oder am Schwänzchen des Nachbarn, dann stimmt da was nicht. Und das ist ein Indiz, ein Indikator dafür, dass in dieser Haltung etwas nicht stimmt. Daneben gibt es aber eben auch aus der tiermedizinischen Sicht, aber auch aus der biologischen Sicht, noch eine ganze Reihe von anderen Faktoren, an denen man zumindest mal prüfen kann, wenn etwas nicht stimmt. das ganz wichtig in dem Zusammenhang, darauf zu verweisen, zu sagen, das ist ja alles in Ordnung. Das ist sehr schwer zu sagen, die fühlen sich wirklich wohl. Es ist umgekehrt so schwer nicht zu sagen, woran erkenne ich denn, wenn sie sich nicht wohlfühlen.
Und da gibt es aber jetzt eine ganze Forschung, die sich dann natürlich auch niederschlagen soll in der Nutzung. Also Sie sind eben auch Vorsitzende des Arbeitskreises Tierschutzethik der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz. Das heißt, es gibt Gruppierungen, die auch versuchen, bei Nutztieren Tierschutz durchzusetzen.
Da wird eine ganze Menge Forschung gemacht und die ist, glaube ich, soweit ich das beurteilen kann, in den letzten 10 Jahren auch sehr, sehr weit gekommen. Also das Zauberwort dafür heißt natürlich Englisch Animal Welfare, eben gerade sozusagen das Wohlfühlen von Tieren. Und das ist weltweit ein großes Forschungsprogramm. Wiederum eben mit der Frage, wie kann ich denn zum einen solide wissenschaftlich, auch kommunikabel, belegbar etwas aussagen über den Welfare und auf der anderen Seite auch ja, genauso große Forschung, noch wichtiger und noch größer, die Forschung zu sagen, welche Faktoren sind es denn, die Tierwohl beeinflussen, gerade beim Nutztier. Das, was Menschen sehen, selbstverständlich, intuitiv beurteilen, natürlich sehr wichtig ist, ist die Haltungsform, wie sieht der Stall aus, wie ist das Platzangebot. Da kommen aber noch eine ganze Reihe von anderen Faktoren dazu, eben beispielsweise, wie werden die Tiere ernährt, sehr, sehr wichtig. Auch in den letzten 10 Jahren immens an Bedeutung gewonnen, welche genetische Ausstattung hat denn das Tier? Denn die Tiere werden ja auf bestimmte Ziele hin auch gezüchtet und selektiert. Und viele von den Problemen, aber wirklich auch massiven Problemen, die es in den Haltungen der verschiedenen Nutztierarten gibt, sind, wie man so sagt, multifaktoriell. Also es scheint etwas zu tun zu haben mit der Genetik, aber es ist nicht nur Genetik. Es scheint etwas damit zu tun zu haben mit der Ernährung, aber nicht nur Ernährung und so auch die Haltungsform außenrum, also die technische Umgebung des Tieres, spielt natürlich eine Rolle, aber in vielen Fällen eben nicht die einzige.
Und man muss natürlich sagen, diese Menschen, die Tiere in größerem Stil halten, die werden ja Tierproduzenten genannt und haben als Tierproduzent natürlich die klassische Not von jemandem, der produziert, er muss es möglichst billig tun, damit er auf dem Markt dann eine einigermaßen große Gewinnspanne erzielen kann. Das heißt, auf der einen Seite dieses Tierwohls, ja, auf der Betrachtungsseite steht natürlich immer auch ein Kalkül, ne?
Also das ist gerade die Spannung, die sich auch ausgelöst durch das Buch, beziehungsweise die deutsche Übersetzung von Foers Buch über das Essen von Tieren letztes Jahr, ich würde fast sagen, fast explosionsartig Luft gemacht hat. Ja. Dass auf der einen Seite die Konsumenten stehen und sagen, die zugleich in ihrem Selbstverständnis Tierwohl, und das sollte man nicht unterschätzen, das hat sich eben auch im Laufe der letzten Jahrzehnte ganz stark durchgesetzt, dass man Tiere anders sieht, als man die vor 50 Jahren gesehen hätte. Auch das Gros der Bevölkerung sieht sie anders. Und die Bevölkerung will als kritischer Zeitgenosse natürlich Tierwohl, Animal Welfare mit verbunden haben mit der Nutztierhaltung auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Bevölkerung als die Gruppe, die größte Gruppe oder die Konsumentengruppe, die kauft, von denen sehr viele das wiederum nicht in ihre Kaufentscheidung einfließen lassen, vielleicht auch nicht einfließen lassen können. Das geht sehr weit auseinander und auf der anderen Seite, aus der Sicht der Tierhalter, der Produzenten, führt das zu einer ziemlich paradoxen Situation, dass man sie öffentlich watscht für das, was in den Ställen passiert oder man unterstellt, dass es passiert und sie umgekehrt sagen, okay, aber wenn ich an einem Masthähnchen am Ende 10 Cent verdiene, muss ich natürlich auf die engen wirtschaftlichen Zwänge Rücksicht nehmen, sonst kann ich das irgendwann nicht mehr wirtschaftlich tun und wenn ich es nicht wirtschaftlich tun kann, kann ich es auch bleiben lassen, dann muss ich es auch bleiben lassen.
Da kommen wir natürlich dann zu der Frage des Fleischkonsums, ja oder nein, auch da gibt es ja neue Entwicklungen, Vegetarismus ist sozusagen eine Mode geworden, aber darüber können wir gleich reden, Peter Kunzmann. Professor für Philosophie und Tierethiker. Jetzt ist es erstmal Zeit für die erste Musik. Jan-Baptiste Wanhal haben Sie ausgesucht. Warum und was?
Also das Wanhal oder ich denke tschechisch Wanhal, aber das kann ich nicht genau sagen, ist einer der Komponisten, die ich so entdeckt habe, um das, was man als Schulkind mal als Wiener Klassik kennt. Also ist ein Zeitgenosse von Haydn. Und in dieser Epoche sind sehr, sehr viele sehr hübsche, auch sehr schöne, sehr tiefe Werke von Musik entstanden, die so ein bisschen aus dem klassischen Kanon rausfallen. Also es gibt einen Komponisten namens Leopold Kosciluch, den ich sehr mag. Ignaz Pleil wäre einer, etwas später Friedrich Ernst Fesca. Also eine ganze Fülle von sehr kreativen Komponisten. Und Fanny halt selber ist jemand, der sehr viele, sehr lebendige, sehr festliche Symphonien geschrieben hat. und die, die ich ausgesucht habe, hat aber so einen leicht tragischen Zug. Und auch das ist etwas, was ich an dieser Musik sehr schätze, dass es manchmal gelingt, in diesen Musikstücken so etwas wie, was soll ich sagen, eine getröstete Trauer oder sowas zu transportieren. Das ist zugleich sehr tief bewegend und auch nicht nur fröhlich ist, auf der anderen Seite eben aber auch durch die Kraft der Musik auch aufgehoben ist. Etwas, was es in Musik manchmal gibt oder vielleicht auch in der religiösen Sammlung oder der religiösen Versenkung. Aber so ein Juwel wie dieses Stück von Fanjal, da kommt es eben auch in der Musik vor. Das ist eine C-Moll-Sinfonie, glaube Brian C4 nach dem Katalog und davon den ersten Satz.
Symphonie in C-Moll, der erste Satz daraus von Jan-Baptiste Vanhal. Ausgesucht hat sich diese Musik der Philosophieprofessor Peter Kunzmann. Er arbeitet am Ethikzentrum in Jena und beschäftigt sich vor allen Dingen mit Tierethik und Tierwürde. Peter Kunzmann, wir haben jetzt gerade schon ziemlich viel über Tierhaltung gesprochen, über den Spagat, den Tierhaltung im großen Stil, Nutztierhaltung zu bewältigen hat, nämlich zwischen wirtschaftlichen Anforderungen und dem Tierwohl. Es ist ja, Sie haben selber schon angesprochen, das Buch von Jonathan Safran Foer, Tiere essen. Und in dem Jahr ist ja auch erschienen, Anständig essen von Karen Duwe. Es gibt im Moment tatsächlich, hat man so das Gefühl, ein sehr großes Bewusstsein dafür, dass Tiere zu essen nicht unbedingt selbstverständlich ist.
Na gut, das ist natürlich so, dass sich da etwas Luft gemacht hat. Wobei ich ehrlich gesagt ein bisschen unzufrieden bin damit, dass nach dem Buch von Foer, das den Finger, glaube ich, richtig auf die Wunde legt. Es ist nicht alles richtig, was Foer schreibt, aber Foer selber hat in einem Interview gesagt, es wäre ihm wichtiger, nicht dass 10% mehr Leute Vegetarier werden, sondern dass die 90%, die Fleisch essen, das mit mehr Sinn und Verstand tun. Und dem würde ich eigentlich auch sehr zustimmen, denn was diese Diskussion ganz wesentlich vorantreibt, ist, was ich sagen würde, dass diese Tierhaltung, die sogenannte Massentierhaltung, der Gesellschaft folgt wie ein Schatten. Ja, das ist auf der einen Seite gibt es diesen unbedachten, unreflektierten Konsum von tierlichen Produkten in rauen Mengen, übrigens auch zum Wegwerfen, was ich für sehr schmerzhaft halte. Auf der einen Seite, wie gesagt, Konsumentenverhalten, auf der anderen Seite gibt es dieses kritische Bewusstsein und das Ganze ist doch im letzten Jahr deutlich so kollidiert, dass es Funken gegeben hat und diese Funken, glaube ich, erstmal in die richtige Richtung gesprüht haben, wo sie jetzt auch allmählich Feuer fangen, nämlich auch in der Diskussion um die Tierhaltung als solche, auch gerade um die Produktion, wie man das so nennt, tierlicher Produkte geht. Da bewegt sich gerade sehr viel. Ich bin insofern etwas unglücklich eigentlich, dass da die Frau Duwe erst mit dem Beitrag in der Zeit und dann mit dem Buch dann reingegrätscht hat sozusagen und die Diskussion wieder auf diese Vegetarismus-Schiene gelegt hat. Das ist ein ganz eigener Deal. Ich meine eben, auch darüber kann man reden, aber solange es gängige gesellschaftliche Praxis ist, dass Tiere gegessen werden oder ihre Produkte wie Eier und Milch gegessen werden, dass wir, ich glaube, 250 Milliarden Hähnchen im Jahr essen, in Deutschland 55 Millionen Schweine und die Mehrzahl der Bevölkerung, wenn sie nicht ganz stumpf ist, das mit einem gewissen, schlechten Gewissen tut, halte ich das für eine sehr wichtige Diskussion, die eher abgelenkt wird oder eher abgewürgt wird dadurch, dass man die prinzipielle Frage erhebt. Die darf man natürlich auch, die muss man natürlich auch erheben. Aber gerade weil ich den Eindruck habe, dass viele in der Gesellschaft, sowohl die Tierhalter wie die Tierkonsumenten, sich nicht wohlfühlen bei dem Status quo und das zu Recht nicht. Deswegen meine ich, dass der größere Wurf, eigentlich das wichtigere Buch, wenn man so will, das von dem Herrn Vorher war.
Also nicht die Revolution, sondern die Reform.
Auf jeden Fall, vielleicht auch beides. Aber nochmal, natürlich kann man sagen, solange ich, wenn ich Tiere gar nicht anfasse, ja, wenn ich mich jeder Nutzung von Tieren, in welchen Aspekten auch immer, enthalte, es geht ja eben bei, auch in dem Buch von Frau Duwe, nicht nur ums anständige Essen, sondern es geht eben auch um vegane Lebensweise, also überhaupt jede Nutzung von Tieren, gleich welche Art, also bis hin zur Honigbiene. Das ist, man kann die Frage stellen, eine systematische Frage, und vielleicht muss man sie sogar so beantworten, wie Frau Duwe sie für sich beantwortet hat. Aber es darf nicht verdecken, und da sehe ich den ganz großen gesellschaftlichen Auftrag in der gegenwärtigen Situation. Es darf nicht verdecken, dass die Tierhaltung als solche abgedrängt wird von der Gesellschaft. Die findet weit, weit weg in den Ställen, und es ist blöd, wenn so ein Stall in der Nachbarschaft gebaut wird. Es gibt ein großes Potenzial an Unbehagen, es gibt auch ein großes Potenzial an Unterstellungen, und das Ganze ist eine kommunikative Wagenburg-Situation, unter der, wie gesagt, alle leiden, und die aufzuheben, halte ich für genauso dringlich, und da war das Buch von Vorher gerade eigentlich die richtige Fackel, die das entzündet hat.
Also das bedeutet für den Konsumenten, der Fleisch isst, zu der prinzipiellen Frage können wir vielleicht gleich ja nochmal kommen, aber sagen wir, für den Produzenten, der Fleisch isst, muss er sich erstmal damit auseinandersetzen und dem ins Auge schauen, dass für seinen Fleischkonsum Tiere sterben. Und das muss er erstmal aushalten, und dann muss er sagen, gut, dann schaue ich dahin, wie die gehalten werden, und überlege mir dann auch, wie viel Fleisch ich esse und was ich bereit bin, für einen Preis für dieses Fleisch zu zahlen.
Da ist die Intuition Ihres Sohnes gerade richtig, das Lamm zu beweinen, auf dessen Fell er liegt. Das muss man sich klar machen, und das ist etwas, was ich von jedem denkenden Menschen erwarte, dass er sich in seinem Leben gelegentlich Rechenschaft darüber gibt, was er tut, wenn er Milch trinkt oder wenn er Fleisch isst. Und die zweite Etappe, zu sagen, was kann er als Konsument tun? Das ist sehr schwer, das im Augenblick für einen denkenden Zeitgenossen, das in Handlungen an der Ladentheke zu übersetzen. Deswegen bin ich ein starker Befürworter, das ist eigentlich der wichtigste Grund, für die Einführung eines sogenannten Tierwohl-Labels. Also Haltungen, Tierhaltungen, konkrete Unternehmen, konkrete Systeme danach zu bewerten, was sie an messbaren Vorzügen an Tierwohl bringen. Das muss einfach sein, weil der normale Konsument in Anführungszeichen nicht die Zeit und nicht das Fachwissen hat. Und sich da ins Detail einzulesen und einzugrooven, das muss man ihm aus Expertensicht einfach anbieten, sagen, okay, wenn da so ein Siegel drauf ist, gibst du mehr Geld aus, aber du hast auch was davon.
Da muss ich kurz mal nachfragen. Also es gibt ja im Prinzip sowas in die Richtung schon. Ich versuche auch, wenn es irgendwie geht, biologisches Fleisch zu kaufen, im Sinne von, dass ich halt von Demeterhöfen oder Alnatura oder irgendwie sowas Fleisch kaufe. Da ist das Tierwohl mit im Paket drin, aber es ist noch mehr drin. Es ist natürlich auch dieser ganze Kreislauf, diese ganze biologische Landwirtschaft dabei. Was Sie meinen, bedeutet ein bisschen weniger. Also es geht nicht um die biologische Landwirtschaft, sondern es geht dann tatsächlich ausschließlich ums Tierwohl.
Genau, und das meine ich durchaus zu Recht. Man kann natürlich auch, der Tierwohl natürlich auch, selbstverständlich ist ein Ziel, das Tierwohl zu heben, auch in der biologischen Landwirtschaft oder in der Alternativlandwirtschaft. Das muss man auch sehr gut können, dann hat das auch einen Benefit für das Tier. Aber das, was ich eben meine, das haben Sie gerade selber schon ausgeführt, man bezahlt damit als Konsument auch beispielsweise Alternativen des Futters, und das will ich jetzt gar nicht bestreiten, nur das, was uns fehlt, ist für denjenigen, der sagt, das ist mir nicht mein unmittelbares Anliegen, aber mir käme es sehr wohl darauf an, dass es den Tieren, deren Produkte ich, oder deren tote Körper, um es mal krass zu sagen, ich als Konsument verzehre oder sonst wie gebrauche, dass der eine faire Möglichkeit hat, das, was viele ja sagen würden, ich würde ja gerne mehr dafür bezahlen, dass der auch eine faire, für ihn praktikable Lösung findet, zu sagen, das kann ich jetzt auch in meinem Alltag umsetzen.
Und das kann dann auch der Metzger um die Ecke sein, das muss dann eben nicht der Demeterhof sein.
Das könnte auch in den Bereich auch großer Tierhaltungen gehen. Denn das Entscheidende ist ja nicht allein die Größe der Haltung, ja, sondern es ist das, was konkret mit diesem Tier in seiner Umgebung passiert. wie sich das auf sein, messbar auf sein Tierwohl auswirkt. Und das ist eigentlich die Bezugsgröße für das Tierwohl. Man setzt das auch sehr schnell gleich, dass große Bestände nicht gut mit tiergerechter Tierhaltung zusammengehen. Das ist viel zu einfach. Auch kleine bedeuten nicht notwendigerweise, dass es den Tieren gut geht. Und eben eine Instanz zu schaffen, die honoriert, dass prüfbar den Tieren mehr Gerechtigkeit widerfährt, Tiergerechtheit widerfährt, das halte ich für einen ganz wichtigen Zug.
Also das mit der Massentierhaltung, das kenne ich auch, das ist so, ich habe immer den Eindruck, da ist die Diskussion so ein bisschen sentimental, denn da heißt es dann auch, ja, die Oma hatte zwei Schweine früher noch gehalten und ich kenne das auch noch aus meiner Kindheit, dass in der Nachbarschaft Schweine gehalten wurden und das waren dann welche, die im dunklen Koben ganz entsetzlich vor sich hin vegetierten und das hat eben nichts mit Tiergerechtigkeit zu tun, es war halt einfach nur keine Massentierhaltung. Also da macht man sich zu einfach, wenn man sagt, die Kleinbauern gehen gut mit den Tieren um und die großen Tierproduzenten nicht.
Ganz genau so. Abgesehen davon, dass das, was Sie jetzt gerade so schön beschreiben, etwas ist, was mir ganz oft entgegenkommt, wenn ich sage, ja, ich beschäftige mich eben auch mit Fragen der Tierhaltung. Und da kommt als Standardargument oder Standardeinlassung gerne, ja, meine Oma hatte auch noch Schweine oder Kühe oder sonst was. Und das genügt den meisten Menschen wiederum als Kompetenznachweis, dass sie selber das gut beurteilen können, was da stattfindet. Und in der Tat, ich komme aus einer Region, aus Franken, wo diese kleinbürgerliche Nebenerwerbslandwirtschaft aus historischen Gründen sehr weit verbreitet war. Und die Situation kann ich nur so beschreiben, wie Sie sie auch beschrieben haben. Da käme heute wahrscheinlich wirklich der Tierschutz.
Peter Kunzmann, Philosoph und Tierethiker, Sie haben es jetzt schon ein paar Mal gestreift. Wir haben darüber geredet, wie Tiere tiergerecht gehalten werden können. Aber man kann natürlich auch die prinzipielle Frage stellen, haben Sie gesagt. Und das tue ich jetzt auch. Darf man Tiere essen?
Gute Frage. Ich denke, ja, wir dürfen das. Und zwar auch mit Hinweis darauf, dass, und das klingt jetzt wirklich nach einer schlechten Ausrede, ist aber durchaus ernst gemeint. Wenn es darum geht, dass wir Leben nehmen, wenn wir essen, dann tun wir das mit Notwendigkeit. Und da bin ich sehr auf dem Gleis, wie es Albert Schweitzer beschrieben hat. Er sprach von der dunklen Nacht des Tötenmüssens, neben die aber auch das helle Licht des Helfendürfens zu ihrem Recht kommen muss. Wir nehmen Leben, wenn wir essen. Das tun wir auch bei Pflanzen. Und das klingt jetzt wirklich abstrus, aber das ist gar nicht so ohne. Auch da hat sich in den letzten 10 Jahren sehr viel in unserer bioethischen Einstellung oder in unserem Basiswissen geändert. Wenn es ums Töten von Lebewesen geht, sind auch Pflanzen Lebewesen. Und wir kommen nicht drum rum. Und deswegen der Verweis auf Schweizer zu sagen, es gibt diese Verstrickung unserer Physis in die Zwänge von Nahrungserwerb, die notwendigerweise mit dem Töten zusammenhängen. Deswegen die zweite Dimension, die es hat, zu sagen, wenn wir sie essen, wie gehen wir mit ihnen um? Und da macht es tatsächlich einen großen Unterschied zwischen Tieren und Pflanzen. Denn, wie gesagt, wenn wir es mit empfindungsfähigen Wesen zu tun haben, dann sind wir in einem hohen Maße, in einem höchsten Maße dazu aufgefordert und aufgerufen, sehr, sehr vorsichtig mit ihnen umzugehen.
Und möglicherweise, ich meine, es gibt immer wieder Kulturen, es gibt Philosophien, die sagen, nein, wir dürfen sie nicht essen. Und ich meine, dann kommt man irgendwann in eine Schwierigkeit, dass man sagt, wenn ich Tiere nicht esse, darf ich möglicherweise auch nicht Pflanzen essen. Ich habe tatsächlich auch eine Kollegin, die war mal Frutarierin und sagte, das sind die, die nur das essen, was die Pflanzen freiwillig hergeben, also die Äpfel, die runterfallen. Ich weiß nicht, und da kommt man irgendwann tatsächlich an Grenzen. Aber es ist eine sehr schwierige Frage. Es ist nämlich eine Frage, da muss man dann irgendwann einfach willkürlich Grenzen ziehen. Also das Empfinden von Tieren respektiert man meinetwegen noch, weil man Vegetarier ist, aber das Empfinden von Pflanzen nicht mehr. Oder man respektiert das alles überhaupt nicht und isst Tiere, aber man isst keine Menschen. Das ist doch alles sehr willkürlich, oder?
Na, ganz willkürlich ist es nicht, denn es kommt die Empfindungsfähigkeit dazu, aber man muss sich eben auch drüber im Klaren sein, dass wenn man so sogenannte Tierbefreiungen oder so etwas veranstaltet, dass man ja nicht den Tieren ein Leben ermöglicht, denn die Nutztiere, die wir haben, weil wir sie nutzen wollen, die gäbe es ja gar nicht. Man spricht immer von ihnen als Subjekten, die wir zu schonen hätten. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass es diese Tiere nur gibt, weil wir sie vorher in die Welt gesetzt haben. Das setzt immer noch nicht jede Moral außer Kraft, aber Der Punkt ist ja, dass man gerne so tut, als gäbe sie unabhängig von uns und wir würden ihnen ihr Leben nehmen, was wir auch tun, wenn wir sie schlachten. Aber es gäbe diese Tiere, wie gesagt, nicht ohne unseren Zugriff. Bei den Pflanzen, das ist, was ich vorhin angedeutet habe, ich bin da kein Okkultist, was Pflanzen angeht. Ja. Das hat im Übrigen auch eine sehr, sehr lange Tradition, eine sehr, sehr lange Tradition, über die mein Freund und Kollege Ingen Sieb eine Habilitation über 700 Seiten geschrieben hat. Es gibt eine lange Geschichte der Pflanzenseele. Und das ist so skurril gar nicht. Und das, was ich vorhin angedeutet habe, wir haben uns auch hier in Jena häufiger und intensiver sogar mit Pflanzen beschäftigt. Sie sind komplexere und, wenn man so will, pfiffigere Lebewesen, als wir uns das üblicherweise vorstellen.
Ich war sehr beeindruckt. Ich habe von Herrn Dürr dieses Buch gelesen, was Anthropologen alles so in anderen Ländern erlebt haben. Die Hopi in Nordamerika, die Indianer haben ihr Getreide besungen und es wuchs besser. Das ist mittlerweile ja wissenschaftlich nachgewiesen, dass Pflanzen bei Musik zum Teil besser gedeihen.
Bin ich immer etwas vorsichtig. Aber sie sind Wesen, die auf ihren Erhalt, ihren Selbsterhalt und auf ihre Selbstentwicklung angelegt sind. Und auch das ist moralisch nicht ganz simpel. Und wie gesagt, das, wo ich den Albert Schweitzer sehr gut verstehe, um an den Punkt nochmal einzugehen, das ist kein Freifahrschein, damit auch kein Totschlagargument gegen Vegetarier. Ich achte das sehr. Das, was Schweitzer, und das ist, was Sie sagten, was auch in anderen Religionen zum Ausdruck und zum Vorschein kommt, ist, dass wir in der unglücklichen Situation sind, und die hat der Schweitzer sehr schön beschrieben, aber auch andere Religionen, nicht eigentlich das Essen von Tieren ist das Problem, sondern dass wir töten müssen, um selber zu leben. Und das ist nun eine Situation, die uns wirklich als Verhängnis gegeben ist. Wie gesagt, das ist kein Blankoscheck für einen moralisch beliebigen Umgang mit anderen Lebewesen.
Peter Kunzmann, was im Umgang mit den Tieren zu berücksichtigen ist, was der Begriff Tierwürde meint. Darüber können wir gleich nochmal reden. Jetzt haben wir aber nochmal eine Musik. Sie haben Musik von der französischen Gruppe, glaube ich, Les Négresses Vertes ausgesucht. Was ist das und warum?
Ja, kleine Hommage sozusagen an den Hessischen Rundfunk, denn da habe ich die kennengelernt. In einer für mich symptomatischen Weise, eigentlich als es die Band schon nicht mehr gab. Und das ist so eher mein Umgang mit dem, was man Popkultur oder Popmusik im weitesten Sinne nennen kann.
Immer hinten dran.
Immer hinten dran und immer sehr, sehr zufällig. Bin ja froh, wenn man der Hessische Rundfunk das angespült hat. Négresses Vertes war eine französischsprachige, vor allem aus Maghrebinern bestehende Band in den 90er Jahren in Frankreich. Machen dementsprechend eine stark rhythmische Musik, was ich sehr schätze. Und vielleicht auch kleine Hommage an die französische Sprache, die ich sehr gern mag, die ist meinem Herzen etwas näher als die englische, die ist meinem Kopf etwas näher. Und das Lied heißt Aqua Bon und das heißt Aqua Bon Mourir, also warum überhaupt sterben? Soweit ich diesen sehr salopp formulierten Text verstehe, drücken sie eine philosophische Weisheit aus, wie die Epikur gesagt hat. Der Tod geht uns nichts an, solange wir noch leben. Und Négresses Vertes sagt, toujours vivant, sacré vénard, solange wir noch leben, wir verdammten Glückspilze ungefähr.
Okay, dann hören wir jetzt Les Négresses Vertes.
Vodka! À quoi bon s'endormir, vieillir et s'enfléchir? À quoi bon s'accueillir, vieillir, c'est un plaisir? À quoi bon se punir, vieillir et puis j'expire? Pour le meilleur et pour la vie. À quoi bon mourir si c'est la terre qu'il faut nourrir? Nourrissons la de plancton. L'injection. À quoi bon mourir si c'est l'espoir qu'il faut nourrir? Arrêtons de broyer du noir, toujours vivant, sacré vénard.
À quoi bon, ein Titel der französischen Gruppe Les Négresses Vertes. Und gewünscht hat sich den Titel unser heutiger Doppelkopfgast hier in HR2 Kultur, Peter Kunzmann. Gastgeberin ist Katrin Fischer. Peter Kunzmann ist Professor für Philosophie, beschäftigt sich mit Tierethik und arbeitet am Ethikzentrum der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Peter Kunzmann, wir haben jetzt schon ziemlich viel darüber gesprochen, über Nutztierhaltung, über die Frage, ob man Tiere essen darf. Und wir haben noch überhaupt nicht über einen Forschungsbereich von Ihnen gesprochen, zu dem Sie eben auch ein Buch geschrieben haben, 2007. Die Würde des Tieres zwischen Lehrformel und Prinzip heißt es. Im Gegensatz zur menschlichen Würde ist die des Tieres ja ganz offensichtlich antastbar. Woraus besteht sie denn?
Ja, es ist ganz wichtig eigentlich bei dem Verständnis dessen, worum es bei dieser Diskussion geht. Die Würde des Tieres, die auch zum Beispiel in der Schweiz jetzt im Tierschutzrecht verankert ist, da wird gerne der Zeigefinger oben sagen, ja, ich würde die Menschenwürde kaputt machen oder antasten. Das Gegenteil ist der Fall. Das, was ich meine mit dieser Würde des Tieres, ist, dass wir Tiere tatsächlich als Tiere behandeln und darin sie in dem respektieren, was sie sind, eben Tiere mit ihren Empfindungen, Tiere mit ihren Lebensformen, gerade eben nicht sie eingemeinden zu wollen in den Bereich dessen, was wir mit der Menschenwürde als die Gemeinschaft aller Menschen auch rechtlich abstecken, sondern Tiere als Tiere. Und das heißt für mich auf der einen Seite, dass wir sie nicht vermenschlichen, was ein Zug ist, der in ganz vielen Bereichen des Umgangs mit Tieren eben ganz extrem in manchen Formen der Heimtierhaltung passiert, dass wir sie nicht vermenschlichen auf der einen Seite, aber eben auch sie Tiere sein lassen, in dem, wo wir sie in irgendeiner Weise auch für andere Zwecke nutzen. Die Tiere als Tiere zu behandeln, das meine ich, ist der Kern dessen, was mit Würde macht. Denn wenn Sie darüber nachdenken, was man als würdigen Umgang ganz allgemein versteht, eben auch ein würdiges Begräbnis oder auch ein unwürdiges Auftreten, hat immer sehr damit zu tun, dass wir eine Art von Angemessenheit zur Situation oder zu dem Gegenstand, zu dem wir uns verhalten haben. Und angemessen ist, dem Tier gegenüber es als Tier zu behandeln.
Nun haben Sie zu Beginn unseres Gespräches gesagt, Peter Kunzmann, dass es sehr schwierig ist, das Tier als solches zu definieren im Hinblick auf den Menschen. Also dass wir ja eigentlich, wir können nicht in seinen Kopf reinschauen, wir können nicht in seine Seele reinschauen, wir wissen nicht, also wir gehen davon aus, dass es keine Begriffe bilden kann, dass es nicht denken kann im Sinne, wie ein Mensch denken kann. Aber eigentlich wissen wir ja ganz viel überhaupt nicht über Tiere. Und jetzt sagen Sie, die Würde besteht darin, das Tier als Tier zu behandeln. Das klingt für mich erstmal wie ein Widerspruch.
Ja, also zum einen nicht, wenn man beispielsweise gegen den nach unten hin sozusagen gegen die Mechanisierung denkt. Also sagen, Tiere als Tiere betrachten heißt, dass sie als, und das ist diese Doppeldeutigkeit oder Doppelgesichtigkeit dessen, was ich mit Würde gemeint habe. Sie haben auf der einen Seite einen eigenen Wert, denn ihre eigenen Empfindungen, ihr eigenes Streben oder wie immer man das ausdrückt, ist ja für sie etwas Wertvolles. Und dies zu respektieren, heißt ihren Eigenwert zu respektieren. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, das habe ich gesagt, Eigenwert. Und die andere Seite ist die Eigenart von Tieren zu respektieren, dass sie eben je ihrer Art nach sehr verschieden in der Welt sind. Kühe sind nicht Schweine und Schweine sind nicht Goldhamster. Und dass wir respektieren, dass sie auf ihre Art in der Welt sind, das ist eine große Lücke des Nichtwissens gibt, ist okay. Aber das, was wir von ihrer Art in der Welt sein wahrnehmen können, das ernst zu nehmen, und zwar um ihrer Willen, ihrer selbst Willen, das meinte ich, ist der Respekt vor Eigenart und Eigenwert, der in diesem Würdegedanken zusammenkommt.
Was mir oft begegnet ist, wenn Menschen über Tiere nachdenken und den Wert von Tieren einschätzen, dass sie das im Grunde genommen an einer menschlichen Messlatte tun, dann ist nämlich die Intelligenz plötzlich ungeheuer wichtig. Dann wird über Menschenaffen anders gesprochen, weil sie eben in ihrer Intelligenz unter anderem den Menschen näher stehen sollen, als meinetwegen über die Beutelratte oder das Opossum, ich weiß es nicht. Mhm. Aber das bedeutet immer, man hat diesen Maßstab, je intelligenter ein Tier ist, umso wertvoller ist es. Das ist doch Quatsch, oder?
Das ist genau der Punkt. Also kommt jetzt auch eine Studie von mir raus mit dem Kollegen Knöpfer zusammen. Da geht es um Primaten. Und auch bei diesen Primaten hat die Forschung genau das lange Zeit so gemacht, wie Sie es gesagt haben. Man hat geguckt, was kann der Affe, was wir können, ja? Und danach hat man ihren Status bemessen. Das meine ich eben gerade nicht mit diesem Respekt vor der Würde zu sagen. Die sind doch eigene Lebewesen, deren eigene Fähigkeiten, deren Modus, pseudophilosophisch gesagt, der Modus des In-der-Welt-Seins, ganz und gar von ihrer Affeneigenart geprägt ist. Die können sehr, sehr viele Dinge, man hat ja gern gesagt, ja, das ist auf dem Status oder dem Stand eines dreijährigen Kindes. Doch Unfug, die können sehr, sehr viele Dinge, die wir auch als 16-Jährige oder als 26-Jährige nicht können, weil ihre Lebensart für eine andere Umgebung gebaut ist und sie darin zu respektieren, dass sie in ihrer Art ihr Leben versuchen zu gestalten oder auszuleben. Das meine ich mit dem Respekt vor der Würde des Tieres. Gerade bei den Affen kommt es sehr gut zur Geltung, finde ich.
Und dann sind wir vielleicht wieder bei Nutztierhaltung. Ich weiß es nicht. Also in jeder Hinsicht versuchen, Schmerz, den man nicht unnötigerweise zufügen muss, zu vermeiden. Ist das ein wichtiger Punkt?
Ganz sicher. Ich meine, das ist die Basis, hat man lange Zeit eben als pathozentrisches Prinzip gesehen. es kommt noch ein bisschen mehr dazu. Also Schmerz vermeiden ist ganz sicher etwas, weil das, was Tiere ganz unmittelbar aus sich heraus versuchen zu vermeiden, da sind sie alle drauf angelegt, ist, dass sie schmerzhafte, unangenehme Situationen zu vermeiden suchen. Und der Schritt, der eben jetzt mit diesem Würdegedanken noch eins weitergeht, darüber hinausgeht, ist der Punkt mit der Ermöglichung eines ihnen gemäßen Lebensvollzugs. Das, also nicht nur Schmerzvermeidung, sondern eben auch, was Martha Nussbaumer Capabilities Approach genannt hat, also zu sagen, welche Formen, zu was sind sie fähig und wie weit können wir ihnen die Realisierung dieser Fähigkeiten ermöglichen.
Das bedeutet, dass wir unsere menschlichen Bedürfnisse, die wir haben, aber dann zurückstecken müssen. Als Haustierhalter muss man dann vielleicht darauf verzichten, ich weiß es nicht, ein Meerschweinchen alleine zu halten oder den Hamster irgendwie tagsüber beschäftigen zu wollen. Und als Fleischesser muss man bereit sein, einen höheren Preis zu bezahlen, damit die Tiere in der Nutztierhaltung diese Möglichkeiten haben.
Wenn das Gemeingut wird, was Sie gerade vorschlagen, sehen wir schon mal ein ganzes Stück weiter. Also einzusehen, dass Tiere eben, wenn wir sie in dem Sinne respektieren, nochmal, ich will das nicht dem Menschen gleichstellen, im Gegenteil ist der Fall. Aber wenn wir sie als das respektieren, was sie in ihrer Eigenart sind, gehört genau das dazu zu sagen, ein Goldhamster lebt eben, wenn er lebt, möglichst auf Goldhamsterart.
Und das ist nachts, ne?
Und das ist nachts, ja. Mhm. Und dann muss man eben sagen, vieles von dem, was wir traditionell mit Tieren anstellen, in allen praktischen Vollzügen mit Tieren, muss man sagen, ist aus dem Standpunkt der Tiergerechtheit eben so nicht mehr machbar.
Ist das, wenn ich Peter Gunzmann gegen Ende unseres Gespräches und da ich ja mit einem Philosophen spreche, kann man ja große Fragen stellen am Schluss. Also wenn ich danach fragen würde, gibt es eine moralische Regel im Umgang des Menschen mit dem Tier? Was ist das dann?
Sie als Tier respektieren. Das Respekt haben vor dem, was Sie von sich aus, und zwar um Ihrer selbst willen, anstreben.
Und dann auch bereit sein, erstmal hinzugucken, was sie um ihrer selbst willen anstreben.
Selbstverständlich. Wir brauchen in allem eben von diesem Prinzip ausgedacht. Für alles, damit ist es nicht verboten, aber für alles, was wir ihnen in Anführungszeichen antun, für alles, für jedes Verhalten, das sie in dieser Entfaltung beschränkt, brauchen wir eine Rechtfertigung. Da ist in vielen Hinsichten eine Rechtfertigung möglich, aber wir müssen uns genau überlegen, was wir tun.
Peter Kunzmann, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben jetzt noch eine letzte Musik, ehe wir uns verabschieden. Erzählen Sie uns bitte noch kurz, Sie haben sich Philip Glass ausgesucht, warum Sie Philip Glass als letzte Musik mitgebracht haben.
Also es ist ein Stück, das, als ich es zum ersten Mal gehört habe, mit geschlossenen Augen sofort die Assoziation eines Baches im Morgenrot ausgelöst hat und die bleibt hängen.
Und man muss sagen, Sie sind Angler, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber ein Angler am Bach ist glücklich, nehme ich an.
Ja, aber das habe ich kennengelernt, da war mit Fisch noch gar nichts, das ist sehr lange her. Und das, was ich sehr mag an dieser Musik, ist auch ein Zug von Musik, nämlich, dass man das sehr gut, ich kann das auf jeden Fall sehr gut optisch erleben und das ist eine sehr kraftvolle, stille Art, das auszudrücken, was für mich Wasser immer bedeutet hat, als Bach, als See, als Meer, das ist diese starke Kraft, die man im und am Wasser, vom Wasser her erleben kann. Vielleicht beim Bach am zartesten, aber auch das kommt in der Musik von dem Glas eigentlich gut raus.
Gut, dann geht der HR2 Kultur Doppelkopf mit Philip Glass und dem Titel Facades zu Ende. Am Tisch war heute Peter Kunzmann, Professor für Philosophie, arbeitet am Ethikzentrum in Jena und ist unter anderem Vorsitzender des Arbeitskreises Tierschutzethik der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz, denn er beschäftigt sich vor allen Dingen mit Tierethik und Tierwürde. Gastgeberin war Katrin Fischer.
HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel ausblenden müssen.